Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum wird die Taz nie zum Papiertiger?
Wir arbeiten mit dem Scheitern und hoffen, es ist wenigstens unterhaltsam.
Hat das Kölner Theaterpublikum über Mike Müllers Grümpf gelacht? Und wie versteht Frank Kastorf Falladas Kleiner Mann was nun? Themen dieser Stunde. Die Taz geht neue Wege. Als erste überregionale Tageszeitung in Deutschland wird sie wochentags nur noch digital erscheinen, ab 17. Oktober nächsten Jahres. Das ist heute auf der Generalversammlung beschlossen und verkündet worden. Katrin Gottschalk ist stellvertretende Chefredakteurin der Taz und für digitale Projekte verantwortlich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
2018 war bereits verkündet worden, dass werktäglich die Printausgabe ab 2022 nicht mehr erscheinen wird. Warum jetzt 3 Jahre später?
Das hat einerseits damit zu tun, dass wir den täglichen Druck ja nicht aus Spaß abstellen wollen, sondern weil wir es müssen. Und das hat ganz stark mit einer Entwicklung zu tun, dass wir im Jahr durchschnittlich 2000 unserer Abonnements verlieren. Und diese Entwicklung war bei uns im Vergleich auch mit anderen Medien, da war das auch so, während der Corona-Zeit einfach anders. Also da haben wir weniger LeserInnen verloren, weil da wieder mehr Menschen auch eine gedruckte Tageszeitung gelesen haben. Das hat uns gefreut und gleichzeitig haben wir uns aber auch Ziele gesetzt, die wir erreichen wollten. Also wir wollten zum Beispiel 30.000 der sogenannten Zukunftsabos erreichen. Das sind Leute, die die Wochentaz abonnieren, die ein digitales Abo haben oder eine Kombination aus beiden. Und wir wollten 40.000 tatzahlig UnterstützerInnen haben. Und diese Abozahlen, die haben wir jetzt erreicht bei tatzahlig. Da fehlen uns noch 1.500, aber bis zum nächsten Jahr werden wir die auf jeden Fall schaffen. Und somit können wir eben mit Sicherheit sagen, wir können auf den täglichen Druck verzichten ohne Verluste und können den Druck einstellen und gewinnen dadurch sogar Geld, weil wir eben keinen Vertrieb und keinen Druck mehr zahlen müssen.
Aber der Abgang von 2000 Abonnenten als Schlussfolgerung für die Digitalisierung, wie hängt das zusammen?
Wir sehen eben diesen Verlust seit Jahren, zum Teil schon seit über 10 Jahren. Wir sehen diesen Verlust an der täglich gedruckten Zeitung, während andere Produkte in ihre Vertreibung steigen. Also zum Beispiel die Wochentaz, die wir vor 2 Jahren jetzt das erste Mal veröffentlicht haben, die auch eine Woche lang am Kiosk ausliegt. Die Abos, die steigen dort und auch unsere Digital-Abos, die wachsen und auch unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig auf taz.de, das wächst auch. Also wir sehen einfach, dass der Journalismus der Taz stark nachgefragt wird, so stark nachgefragt wird wie noch nie, aber dass eben die täglich gedruckte Zeitung in dieser Form immer weniger Anklang findet.
Trotz all dieser Erklärungen, die ja sicherlich heute nicht nur Sie geliefert haben, waren 15% der Genossinnen und Genossen der Taz gegen diese Digitalisierung. Was war das heute für eine Atmosphäre? Was gab es da für Argumente?
Also grundsätzlich war es eine ganz starke, eine ganz für uns doch auch sehr beflügelnde Atmosphäre, weil vor allem haben ja etwa 77%, also 76,77% unserer GenossInnen, unserer EigentümerInnen gesagt, dass sie den Weg richtig finden. Und das war natürlich in allererster Linie eine Bestärkung dieses Weges für uns. Und wir wissen durch Umfragen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, immer wieder auch, wussten wir auch und wissen wir auch, dass es einfach Menschen gibt innerhalb der Genossinnenschaft, aber auch innerhalb der Abonnentinnenschaft, die einfach sehr an dem gedruckten Papier hängen, was ich auch persönlich völlig nachvollziehen kann. Es ist ein anderes Lesen als das digitale Lesen. Man schlägt eine Zeitung auf, man sieht sofort, was ist groß, was ist klein. Ich habe haptisch ein Gefühl davon, wie umfangreich das Ganze ist. Und das verstehen wir auch, dass Leuten das fehlt. Und wir versuchen einfach jetzt seit 6 Jahren, unsere Genossinnen zu überzeugen, dass es aber wirtschaftlich für die Taz am besten ist, ab einer bestimmten Zahl einfach den Druck einzustellen. Und was wir machen, ist ganz viel kommunizieren mit unseren Abonnentinnen. Wir werden auch bis zum nächsten Jahr weiterhin versuchen, diejenigen, diese 15%, die jetzt gesagt haben, sie finden den Weg nicht gut, versuchen wir zu überzeugen. Zum Beispiel, dass man auch beim digitalen Lesen werden wir auch diese Zeitungsseitenansicht werden wir auch beibehalten, damit eben diese Übersichtlichkeit zumindest das erhalten bleibt.
Und damit hoffen Sie, dass Sie die Stammkundschaft, die tatsächlich weiter Papier gerne in der Hand hätte, nicht verlieren?
Genau, das hoffen wir. Wir wissen auch durch eine Umfrage, die wir erst Anfang dieses Jahres gemacht haben, dass unter unseren LeserInnen, die an der Umfrage teilgenommen haben, was bei der Taz traditionell immer sehr viele Menschen sind, haben 81% der Befragten gesagt, dass sie uns in einem Abo erhalten bleiben. Und wir ziehen jetzt schon mal ab, dass vielleicht diejenigen, die das sowieso alles doof finden, gar nicht erst geantwortet haben. Wir rechnen aber damit, dass ungefähr 70%, und das deckt sich heute auch mit dem Votum der Genossinnenschaft, dass 70% unserer Abonnentinnen in dem ein oder anderen Abo der Taz erhalten bleiben. Und das ist eine sehr, sehr gute Basis, um in die Zukunft zu gehen.
Wenn die Digitalisierung also die Kosten für Papier- und Vertriebskosten einspart und die wirtschaftliche Zukunft der Taz sichert, was bedeutet das dann wieder mit dem Geld, was in der Kasse bleibt? Wird damit die Website ausgebaut oder was soll mit dem Geld passieren?
Ja, also wir haben sehr viele Pläne, was wir mit dem Geld machen wollen. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, die Taz ist ja auch in der Medienbranche dafür bekannt, nicht die besten Gehälter zu zahlen. Und natürlich ist es für uns alle langfristig das Ziel, die Gehaltsstruktur der Taz zu verbessern. Und natürlich ist aber auch das Ziel, und an dem arbeiten wir aber auch schon seit 6 Jahren, unsere anderen Produkte zu verbessern. Also zum Beispiel den Online-Auftritt noch weiter zu stärken. Oder was wir heute auch hier auf der Genossenschaftsversammlung, was ganz stark auch von unseren EigentümerInnen kam, der Wunsch, dass wir noch stärker in Social Media präsent sind, zum Beispiel auf TikTok, wo ja gerade rechte Akteure aktiv sind. Und das braucht natürlich Ressourcen. Also da haben wir sehr viele Ideen. Wenn die Taz langfristig mehr Geld verdient, dann können wir das sehr gut für unseren Journalismus einsetzen.
Sagt Katrin Gottschalk, die stellvertretende Chefredakteurin der Taz, über das Ende der Printausgabe an Werktagen ab dem 17. Oktober 2025. Ich wünsche Ihnen noch einen ruhigen Abend. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen auch. Schönen Abend noch.
Der Rundfunk in Deutschland. Vergangenes Jahr wurde auch bei uns sein 100. Geburtstag gefeiert. Kein Jahr später erblickte das Hörspiel bei uns das Licht der Welt und das wird dieser Tage schon gefeiert, obwohl der Geburtstag erst am 24. Oktober ist.
Ja, und nicht nur hier heute Abend gratulieren wir dir, liebes Hörspiel, sondern wir sind auch noch rausgegangen in den öffentlichen Raum. Wir sind rausgegangen in die Gasse und wir haben dort die Leute befragt. Wir haben uns sogar auch in die Schlange vom KitKat Club gestellt.
Ich wünsche dem Hörspiel, dass es noch lange erhalten bleibt, auch noch über viele Generationen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Fantasiereise.
Alles Gute, wünsche ich dem Hörspiel.
Es ist einfach super entspannt. Man kann sich seine eigenen Bilder dazu machen und das finde ich sehr toll.
Ich hoffe zum einen, dass es bleibt, aber auch zum anderen, dass es vielleicht ein bisschen ausgebaut wird, dass es mehr Thematiken gibt und dass da vielleicht auch für mehr Leute dann irgendwie was dabei ist und verschiedene Arten und Weisen, dass vielleicht auch mehr Leute wieder Hörspiele anhören.
Menschen beim Berliner Hörspielfestival, bei dem natürlich auch unser Hörspielchef Markus Gammel dabei ist. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
100 Jahre sind genug, war heute Thema einer Podiumsdiskussion. Wie steht's um das Hörspiel, dass so eine Frage gestellt wird?
Ja, da gingen die Meinungen sehr auseinander auf der Podiumsdiskussion. Es gibt viele Befürchtungen, dass es dem Hörspiel schlechter geht, dadurch, dass es jetzt digital verbreitet wird, dadurch, dass andere Plattformen zur Verfügung stehen und dementsprechend auch andere Mittel in die Hand genommen werden. Die ARD hat eine Gemeinschaftsredaktion Hörspiel gegründet. Alle öffentlich-rechtlichen Anbieter setzen verstärkt auf Serienproduktion, auf Formatentwicklungen. Das Hörspiel entwickelt sich weiter, aber das schürt natürlich auch Ängste und Befürchtungen, dass dabei vielleicht die künstlerische Freiheit, die Vielfalt verloren geht. Und darum ging es unter anderem bei der Podiumsdiskussion heute.
Was bietet das Berliner Hörspielfestival mit seinen brennenden, glühenden und zündenden Mikros? Wo steht das Hörspiel heute, das ja auch als Einminüter inzwischen produziert wird?
Das Berliner Hörspielfestival ist ja das Festival für die freie Hörspielszene. Und das heißt, da sind sehr viele Menschen unterwegs, die nicht professionell Hörspiel machen, sondern als Hobby oder in anderen Zusammenhängen, in Theaterkontexten, als Audio-Walk, in ihrem Bedroom-Producer-Apartment. Und deswegen ist der Sound auch sehr vielfältig, der da zu hören ist. Da sind Menschen, die zum Beispiel in einem Kinder-Workshop über Unglück reden mit den Kindern, das aufnehmen und daraus ein Hörstück machen. Das hat gestern Abend einen Preis gewonnen, das glühende Knopfmikro. Es gibt Menschen, die mit Geräuschen versuchen, einen Krimi zu machen, ein kurzes Kriminalhörspiel. Es gibt also sehr viel Experimente, sehr viel Freiheit. Und das zeigt, dass das Hörspiel sehr lebendig ist, auch nach 100 Jahren.
Und das ist jetzt auch zu spüren, dass für alle die, die zu diesem Hörspielfestival als Gäste kommen oder daran teilnehmen, ein Leben ohne Hörspiel nicht möglich ist.
Ganz klar, das sind die Fans, die Freaks, die Begeisterten, die da sind und hören und sich gegenseitig ihre Kunst zeigen. Das ist aber auch, ich glaube, sehr zugänglich für Menschen, die einfach neugierig sind aufs Hören, weil sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Da ist immer wieder ein neuer Sound zu hören, oft auch humorvolle Herangehensweisen an das Hörspiel, nicht immer nur der große, schwere Kunstansatz. Und deswegen kann ich nur empfehlen, morgen läuft das Festival noch weiter, vielleicht da mal hinzugehen.
Genau. Ich persönlich liebe ja lange Hörspiele und morgen Abend präsentiert eine Fachjury den Gewinner des langen, brennenden Mikros. Ist für die Entscheidung wichtig, bestimmte Kriterien zu erfüllen?
Das kann nur die Jury beantworten. Es ist aber tatsächlich, sind ausgewiesene Fachleute aus der freien Szene, die darüber diskutieren. Und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die eine sehr fundierte Entscheidung treffen.
Ja, wie ist das denn jetzt mit diesem ganz kurzen und dem langen Hörspiel? Was bewegt sich denn jenseits von medienpolitischen Überlegungen?
Was sich, glaube ich, schon bewegt, sind die Menschen, die Hörspiel hören. Einfach dadurch, dass die Podcast-Welt unsere Hörgewohnheiten verändert hat, unsere Erwartungen an was ein Audio sein kann. Da ist, glaube ich, das gesprochene Wort, die Erzählung, die direkte Ansprache, etwas eher Natürliches, weniger von oben herab Gekünsteltes, ist etwas, was naheliegt. Ich glaube, das hört man auch in der freien Szene und gleichzeitig gibt es natürlich viele Impulse, gerade in der freien Szene, sich davon abzusetzen, sich nicht einengen zu lassen durch Konventionen, die vielleicht im sogenannten Laber-Podcast entstanden sind, sondern eher das Gegenteil zu machen, den O-Ton zu feiern, das Widerständige, das Geräusch, die Störung. Das sind Elemente, die so, glaube ich, sehr harmonisch jetzt nebeneinander stehen auf diesem Festival.
Viele Jahrzehnte war ein Hörspiel eigentlich inszeniert als Kammerspiel und nach kamen die Töne dazu, die Geräusche und jetzt sind wir im digitalen Zeitalter. Ist eigentlich abzusehen, wohin sich das Hörspiel noch entwickeln kann?
Wenn ich das wüsste. Ich glaube, also für mich, das habe ich auch heute auf dieser Podiumsdiskussion gesagt, ist das Spannende im Moment am Hörspiel, dass man wieder enger in Kontakt kommen kann mit den Menschen, die das nutzen und hören. Weil man einerseits schon auf Plattformen sieht, von wem wird welches Stück wann gehört, wo steigen vielleicht Leute aus, wo bleiben sie dran, welche Altersgruppen hören was, weil man aber auch viel direkter in Kontakt treten kann. Man kann Kommentare hinterlassen bei Hörspielen auf Plattformen, man kann über Social Media miteinander kommunizieren und dadurch kommt, glaube ich, wieder ein stärkeres Zuhören zustande zwischen Macher- und Hörerinnenseite. Und das finde ich die große Chance für das Hörspiel, sich dadurch nochmal stärker auch an Bedürfnissen zu orientieren, die Menschen haben. Aber das ist natürlich auch, die Befürchtung wird auch öfters geäußert, dass das zu einer Verflachung führen kann, weil Menschen vielleicht erstmal gar nicht drauf kommen, was man alles machen könnte. Das ist auch ein Erfindungsreichtum, der bei den Profis, bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei der Avantgarde bleiben muss. Und da gilt es, glaube ich, gerade die richtige Balance zu finden.
Deutschlandfunk Kulturhörspielchef Markus Gammel über vielmehr vom Berliner Hörspielfestival, das noch bis morgen läuft und auf dem auch der 100. Geburtstag dieser Kunstform gefeiert wird. vor lauter Ärger in die Tischkante beißen wollen. Das steckt hinter dem Kürzel Grimpf und ist der Titel, den der besonders für seine satirischen Parodien bekannte Schweizer Schauspieler Mike Müller seinem Stück mit dem Untertitel »Eine musikalische Baustelle« gegeben hat. Heute ist es in Köln uraufgeführt worden.
Du sag mal, wie macht ihr das denn eigentlich bei euch in der Schweiz? Oder? Ihr habt zum Beispiel den Gotthard-Basistunnel, oder? Mit 57 Kilometern den längsten Eisenbahntunnel der Welt. Halbes Jahr vorzeitig beendet, fertiggestellt. 100 Millionen unterm Budget. Wie macht ihr das, oder? Wie auf dem Viehmarkt. Wir prüfen eben das Angebot. Und zwar richtig. Du, da greifst du eben auch mal ans Euter kräftig mit beiden Händen.
Aus Grimpf von Mike Müller. Das Schauspiel Köln hat mit dem von Intendant Rafael Sanchez inszenierten Stück die neue Saison eröffnet. Und unsere Premierenkritikerin Dorothea Markus war im Ausweichquartier. Womit machen die Bühnen Köln sich zum Gegenstand dieses Stücks?
Ja, die Kölner Bühnen befinden sich tatsächlich seit rund 12 Jahren in einem Sanierungsdesaster und Steuerskandal übelster Art. Denn vor 12 Jahren sollte es einmal einen Schauspielhaus-Neubau geben, der hätte 364 Millionen Euro gekostet. Dann wurde eine Mini-Variante für 295 geplant, weil die andere zu teuer schien. Und daraufhin setzte sich eine Bürgerinitiative mit sage und schreibe 52.000 Unterschriften durch. Damals war Karin Bayer noch Intendantin, die heute am Schauspielhaus Hamburg ist, hat sich sehr stark dafür auch engagiert, für die Sanierung. Und dann wurde es teurer. Jeder Termin der Eröffnung wurde gerissen. 2015 wurde das dann schon, war es schon so doppelt so hoch. Gerade vor einer Woche wurde bekannt sogar, dass es jetzt die Kosten auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen sind. Mitten in der Stadt liegt seit 12 Jahren eben quasi eine tote Bauruine, ohne im Moment Aussicht, ohne auf Eröffnung. Es gibt gar keinen Termin mehr. Also da ist Tischkante irgendwie gar nicht mehr so ganz die richtige Dimension. Es ist wirklich ein solcher Skandal, der auch dem Theater, der Kunst, aber auch letztlich der Demokratie oder der Zuversicht oder dem Vertrauen in kommunale Institutionen immens schadet. Und das Schlimmste ist, es gibt im Moment gar kein Zurück, weil man möchte ja gar keinen Lost Place in dieser Stadtmitte haben. Also man weiß einfach
nicht, wie es weitergeht. Und wie wird das alles jetzt in Szene gesetzt?
Ja, in Szene gesetzt wurde das sehr fröhlich als eine quietschbunte, lustige Revue gegen die Verzweiflung, eine Art von Trost. Es will sich so ein bisschen als eine philosophische Installation, denn diese Baustelle, sagt man, ist krasser als Stuttgart 21. Und manchmal ist das aber dann doch nicht so ganz eingelöst. Es schrammt etwas stark an sehr karnevalesken und sehr leichtgewichtigen Humor. Es treten dann auf ein quietschbuntes Dreigestirn, Bauarbeiter als Revue-Girls mit buschigen Federn auf dem Helm. Es wird sehr viel gesungen, ganz toll gesungen, aber mir dann doch etwas zu viel. Passende Songs, die schon fast kalauerhaft gut passen. Wrecking Ball von Miley Cyrus zum Beispiel. Und gleichzeitig, und das sind dann die stärkeren Momente, wurde aber auch richtig recherchiert und ab und zu kommen dann wirklich schlimme Absurditäten aus dem Baubetrieb zutage, dass zum Beispiel die Drehbühne schon wieder eigentlich saniert werden muss, die vor 12 Jahren mal angedacht wurde, obwohl sie nie in Betrieb war, und das reingebaut, rausgebaut, wieder abgerissen wurde, dass die ganze Software irgendwie nicht aufeinander abgestimmt war. Also wow, ganz schlimm.
Und wie wird das präsentiert? Irgendwie als Geschichte oder als Nummernrevue? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist so eine Art von Nummernrevue. Und da passt auch der Untertitel musikalische Baustelle eigentlich ganz gut. Schon das Bühnenbild erinnert eigentlich total an eine Baustelle. Tolles Bühnenbild, ein Geröllhaufen, ein Müllberg, auf dem die Musiker sitzen, eine Abrissbirne aus die massenweise Staub rinnt, ein Riesenkran, ein Bauarbeiterhäuschen. Es ist so eine Art von bunter, lustiger Flickenteppich von Sketchen. Und einmal zum Beispiel sprechen Trockenbau und Elektroinstallation über ihre toxische Beziehung. Oder Anja Lais, sehr, sehr toll als Oberbürgermeisterin Henriette Reker, kommt anstolziert, weil sie nachts angeblich auf dem staubigen Sofa mitten in der Baustelle schläft und von bürokratischen Anzuggeistern verfolgt wird. Das sind schon schöne Ideen dabei, aber das Ganze ist mir doch ein bisschen zu leichtgewichtig.
Muss man Kölner Klüngel kennen, um das Stück zu verstehen und auch seinen Spaß daran zu haben? Oder ist das dann doch größer gestrickt, dass in ganz Deutschland einiges nicht so wirklich gut funktioniert?
Erstmal finde ich es, dass der Skandal ist eigentlich so groß, dass etwas Leichtgewichtiges oder so etwas Harmloses nicht so richtig ihm gerecht wird. Ich erinnere mich da an einen Abend von Elfriede Jelinek, damals zum Archiveinsturz in Köln, der so messerscharf seine Finger auf die Wunden von Köln gelegt hat. Trotzdem ist es eine gute Idee und eine konstruktive Haltung, das Narrativ über dieses Desaster eigentlich mal wieder selbst in die Hand zu nehmen und überhaupt mal ein wenig Transparenz und Recherche oder überhaupt Kommunikation in dieses große verwirrte Schweigen zu bringen. Und das ist, muss man diesem Abend doch hoch anrechnen, dass er so eine gute Idee hatte. Trotzdem wurde da ein wenig eine Chance vertan und ein paar konstruktive Lösungen auch anzubieten. Und dieser Auftritt des Schweizers da, den wir im O-Ton gehört haben, gehört fast noch zu den konstruktivsten Lösungsansätzen des Abends.
Dorothea Markus über Grimpf von Mike Müller. Die nächsten Vorstellungen im Karlsberg, dem Ausweichquartier des Schauspiels Köln, sind morgen und am kommenden Samstag. Jetzt geht's weiter mit Christian Redl.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth fordert das Netzwerk der Literaturhäuser, dringend von geplanten Mittelkürzungen für die Bundeskulturfonds abzusehen. Konkret geht es darum, die geplanten Streichungen für den Deutschen Literaturfonds sowie den Deutschen Übersetzerfonds abzuwenden. Eine Kürzung werde einschneidende Spuren in der Arbeit vieler Kreativer hinterlassen, so die Verfasser des Schreibens. Literaturhäuser seien Teil der für eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft unerlässlichen Buch-, Debatten- und Lesekultur. Zum Netzwerk der Literaturhäuser zählen unter anderem die Literaturhäuser in Frankfurt und Köln sowie das Literarische Kolloquium in Berlin. Mit einer Show aus Lesungen, Akrobatik und Kabarett hat am Abend das internationale Krimi-Festival Mord am Hellweg begonnen. Fans der Spannungsliteratur dürfen sich bis zum 8. November auf 150 Lesungen freuen, kündigte das Westfälische Literaturbüro in Unna an. Mit von der Partie sind Schauspieler und Schriftsteller wie etwa Arne Dahl, Andreas Gruber, Volker Kutscher, Nele Neuhaus, Marc Rabe, Anna Schneider, Bernd Stelter oder auch Katharina Thalbach. Am 1. November vergibt das Festival zum dritten Mal den Victor Crime Award für das beste internationale sowie das beste nationale Thriller-Debüt der vergangenen 2 Jahre. Die Bestseller-Autorin Donna Leon soll für ihr besonderes Wirken im Feld der europäischen Kriminalliteratur ausgezeichnet werden. Fans und Schauspieler haben im US-Bundesstaat Florida die Erstausstrahlung der Serie Miami Vice vor 40 Jahren gefeiert. Ehemalige Nebendarsteller wie etwa James Olmos und Michael Madsen kamen für das runde Jubiläum nach South Beach, wo die Serie größtenteils gedreht worden war, und feierten mit den Fans. Miami Vice wurde am 16. September 1984 beim US-Sender NBC erstmals ausgestrahlt und lief 5 Staffeln lang. Die verdeckten Ermittler in den Hauptrollen waren die US-Schauspieler Don Johnson als James Sonny Crockett und Philip Michael Thomas als Ricardo Rico Tubbs. 2006 gab es ein Filmremake. Fans besuchten zum Jubiläum die Drehorte von damals. In einer Ausstellung sind zudem Gegenstände zu sehen, die seit dem Ende der Serie im Jahr 1989 so noch nicht gezeigt wurden. Im Alter von 89 Jahren ist Vera Kunderova, die Witwe des Schriftstellers Milan Kundera, gestorben. Das teilte die Mährische Landesbibliothek in Brünn mit. Kunderova hatte der Kulturinstitution die persönliche Bibliothek ihres Mannes anvertraut, einschließlich zahlreicher persönlicher Briefe und anderer Materialien. Als die Literaturagentin Kunderas spielte Kunderova jahrelang eine zentrale Rolle bei der Kommunikation ihres Mannes mit seinen Verlegern. Kunderova hatte als Rundfunk- und Fernsehredakteurin gearbeitet, bevor sie mit ihrem Mann 1975 nach Frankreich emigrierte, wo dieser einen Lehrauftrag an einer Universität annahm.
Seinen 200. Geburtstag, vielmehr ihren 200. Geburtstag hat die National Gallery in London im Mai groß gefeiert und setzt seit heute noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Bilder von Vincent van Gogh unter dem Titel Dichter und Liebende. Kuratorin Cornelia Homburg über seine südfranzösische Zeit 1888-89.
Das ist die Zeit, in der er wirklich seine eigene Identität als moderner Maler entwickelt und da auch ganz, ganz deutlich die Expressivität des Pinselstrichs gebraucht in dem Zusammenhang mit der Farbe, diesen Kontrasten, der Intensität der Farbe. Und das macht ihn natürlich unik.
Van Gogh Klassiker satt in den 6 Räumen der Ausstellung. Vom gelben Haus über Van Goghs Stuhl, sein Schlafzimmer, den Sämann, die Sternennacht über der Rhone bis hin zu den Sonnenblumen. Ein Gang durch die Schau ist wie ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Warum aber der Titel Poets and Lovers?
Poets, Poesie, der Dichter, die Liebenden, der Liebhaber, das sind alles Themen, die sind ganz wichtig für Van Gogh während seiner Zeit im Süden.
In Arles und Saint-Rémy malt Vincent van Gogh die Landschaften der Provence, seine Freunde und Bekannten. Seine Motive stehen aber nicht für sich, sondern er lädt sie mit Bedeutungen auf, die weit über das Abgebildete hinausweisen.
Oft wird gesagt, dass Van Gogh die Natur malt, wie er sie vorfindet. Die Menschen, die er sieht, die malt er. Und gerade im Süden Frankreichs ist das eigentlich gar nicht wahr. Er inspiriert sich durch die Landschaften, durch die Motive, durch die Menschen, die er sieht. Aber dann erzählt er uns Geschichten. Er gebraucht seine Fantasie, um neue Welten zu kreieren.
In seinem Geist lässt er durch den kleinen Park in Arles Renaissance-Dichter wandeln. Sein Malerfreund Eugène Bosch erinnert ihn an Abbilder von Dante. So wird er zum Dichter in Van Goghs provenzalischem Kosmos. Der Leutnant und Frauenheld Paul-Eugène Millier taucht mehrfach auf. Nicht allein im Porträt der Liebhaber, sondern auch als Flaneur in anderen Bildern. Immer in Uniform, meist an die Seite einer Frau geschmiegt. Van Gogh transzendiert, was er sieht, und hat dabei immer das Ziel, Gefühle zu erwecken. Oft setzt er dafür auf Komplementärfarben. In Sternennacht über der Rhone strahlen die Sterne Zitronen, die Laternen buttergelb, durch die verschiedenen Blautöne von Himmel und Fluss. Man möchte versinken in der satten Harmonie des Gemäldes.
Er braucht nicht nur die Sterne im Himmel und die wunderbaren Lichter und die Reflexionen auf dem Wasser, also eine wunderbare Atmosphäre, aber er sagt ganz explizit, ich habe da ein Liebespaar hineingebaut. Und diese Assoziation von Liebe mit einer romantischen Sternennacht, das sind Dinge, die will er gerne erwecken.
An anderer Stelle setzt die National Gallery um, was Van Gogh selbst für eine Ausstellung geplant hatte. Ein Triptychon, in dem 2 Versionen der Sonnenblumen das Porträt von Madame Roland rahmen. Van Gogh malte die Frau des Postmeisters von Arles als idealtypische Mutterfigur mit der Hand an der Wiege. Die Sonnenblumen auf gelbem Hintergrund hat das Museum in London vor 100 Jahren selbst erworben. Das Bild Sonnenblumen auf blauem Hintergrund ist eine Leihgabe des Philadelphia Museum of Art. Wo waren die beiden Bilder zuletzt vereint?
Im Atelier. Und wir glauben, das war das letzte Mal, dass sie zusammen gesehen worden sind.
Man kann sich kaum satt sehen an der Fülle und Farbe dieser Van Gogh-Schau. Die National Gallery bewirbt Poets and Lovers als Jahrhundertausstellung. Es ist keine Übertreibung, weil die in London präsentierten Bilder große Freude bereiten und weil sie in dieser Zusammenstellung vielleicht nie wieder zu sehen sein werden.
Es gibt also mehrere Bilder, die noch nie ihr Museum verlassen haben oder auch Sammler. Wir haben Bilder, die sind seit 1990 nicht mehr im Publikum gewesen, zum Beispiel der Garten der Dichter. Der wunderbare Courtyard vom Hospital in Arles in Winterthur, das hat noch nie die Wände des Museums verlassen.
Poets and Lovers, Christine Heuer über den Blockbuster in der National Gallery in London bis zum 19. Januar. Und dann gehen sie beide ins Haus, in dem der Murkel schläft. Der letzte Satz aus Hans Falladas Kleiner Mann, was nun? Die Geschichte des Ehepaars Pinneberg, das mit seinem kleinen Sohn nur die Liebe retten kann, aber in der Weimarer Republik und durch die Wirtschaftskrise ansonsten alles verliert. Frank Castorf hat mal wieder in Berlin inszeniert, am Berliner Ensemble.
Leben in Angst, deutlicher die Angst. Lässt uns schweben, da sie das Seiende im Ganzen zum Entgleiten bringt. Darin liegt dass wir selbst, diese seienden Menschen, inmitten des Seienden uns mit entgleiten.
Wenn Arbeiter, die infolge Lohndrucks hungern, streiken, so ergibt sich ihr Handeln direkt aus ihrer wirtschaftlichen Lage. Das Gleiche gilt für den Hungernden, der stiehlt. Zur Erklärung des Diebstahls aus Hunger oder des Streiks aus Ausbeutung bedarf es keiner weiteren psychologischen Erklärung. Handeln und Ideologie entsprechen direkt dem wirtschaftlichen Druck. Die bürgerliche Psychologie versucht in solchen Fällen stets psychologisch erklären zu wollen, aus welchen angeblich irrationalen Motiven gestreikt oder gestohlen wird, was immer zu reaktionären Erklärungen führt. Für die dialektisch-materialistische Psychologie hingegen steht ja die Frage genau umgekehrt. Nicht, warum der Hungernde stiehlt oder der Ausgebeutete streikt, ist zu erklären, sondern warum die Mehrheit der Hungernden nicht stiehlt und die Mehrheit der Ausgebeuteten nicht streikt.
Aus Falladas Kleiner Mann, was nun, am Berliner Ensemble. Die Premiere dauert an. André Mumot ist rausgekommen. Auf den Probenfotos ist zu sehen, Castorf hat das Stück nicht in den 1930er Jahren angesiedelt.
Nein, das hat er nicht, aber er hat es in so einen zeitlosen Kontext eigentlich gestellt. Die Figuren tragen an diesem Abend so Revue-Kleidung meistens. Es hat auch Anklänge an die 20er und 30er Jahre, aber im Grunde genommen geht es ihm nicht darum, das historisch nachzuerzählen. Das war auch nicht zu erwarten, sondern natürlich auch so ein bisschen zu fragen, was hat es mit unseren heutigen politischen Verhältnissen zu tun und wie ist es eigentlich insgesamt politisch, sozial und auch vielleicht auch psychologisch einzuordnen, was in diesem Roman und in den Texten von Fallada insgesamt passiert.
Also, wie hat er sich an dem Stoff abgearbeitet?
Also erstmal, was wir auch gehört haben, stammt nicht aus dem Roman. Er hat natürlich wieder Heiner Müller mit ins Boot geholt, Texte von Heiner Müller und vor allen Dingen einen frühen Text von Hans Fallada, den der junge Hans Fallada in der Psychiatrie geschrieben hat, wo er versucht hat, von seiner Morphin- und Kokainsucht geheilt zu werden. Die Kuh, der Schuh, dann du heißt dieser expressionistische Text und für den interessiert er sich ganz, ganz stark. Ich würde sagen, für den Roman Kleiner Mann, was nun, interessiert er sich ein bisschen. Also vor allen Dingen für die Geschichte interessiert er sich nicht so sehr und auch nicht für das im Zentrum stehende Paar. Sie haben es ja gerade in der Einleitung schon erwähnt, dass das ja eigentlich so eine Idylle ist, um die es da geht, die sich behauptet gegen die kaputte Gesellschaft, gegen den Verfall der Gesellschaft. Da ist dieses Pärchen, die Pinnebergs, mit ihrem jungen Sohn und die widersetzen sich diesem Elend, weil sie sich lieben, weil sie im Grunde genommen so ein kleinbürgerliches Ideal aufrechterhalten. Davon hält Frank Castorp, glaube ich, tatsächlich überhaupt nichts. Er macht sich über diese Figuren an diesem heutigen Abend ziemlich deutlich lustig. Er interessiert sich mehr für die eigentlich im Roman eher negativ dargestellten Figuren, um die Mutter von diesem Pinneberg, die mit ihren Unterweltkontakten so ein bisschen mit einem Bein in der Prostitution steht. Und diese Mutter, dargestellt übrigens wirklich brillant und sehr, sehr beeindruckend von Artemis Chalkidou. Das ist eine große schauspielerische Leistung, die heute Abend zu bestaunen ist hier, die wird mit Falla da eigentlich so ein bisschen quer geschnitten, weil sie eben auch diese Morphiumsucht an diesem Abend teilt. Und wie man das von Frank Castorf kennt, spielt es dann auch nicht in kleinbürgerlichen Verhältnissen, sondern die sitzen da wirklich in so einer Drogenhölle im Keller und spritzen sich ihre Drogen und sind also völlig durch. Und die Frau Artemis Chalkidou, die großartige Schauspielerin, muss auch einen nicht unerheblichen Teil des Abends nackt durch diese Vorstellung laufen, komplett nackt. Das sind so typische Castorf-Wege, diese kleinbürgerliche Idylle also völlig aufzubrechen.
Wo liegt dann aber sein Schwerpunkt, wenn er sich für den Roman eigentlich nicht so richtig interessiert, wenn Heiner Müller mal wieder dabei ist und ansonsten das passiert, was Sie gerade geschildert haben? Wo ist der Kern des Ganzen?
Ich glaube, der Kern liegt tatsächlich in diesem Ausspielen von Kleinbürgerlichkeit und einer anarchischen, antibürgerlichen Weltsicht, für die sich Castorf eben wirklich stark macht. Deswegen interessiert er sich für den drogenabhängigen Faller da eigentlich am meisten. Das ist seine Bezugsfigur. Und ich hatte so den Eindruck, er will uns zeigen, dass diese Geschichte der Pinnebergs eigentlich nur eine verlorene, im Grunde lächerliche Form von Utopie ist, die sich in der Wirklichkeit gar nicht durchsetzen lässt. Die ließ sich ja auch für Fallada selbst nicht unbedingt durchsetzen. Aber trotzdem ist natürlich der Ton des Romans, wenn man den sehr mag, Kleiner Mann, was nun ist, ein großartiges Buch der deutschen Literaturgeschichte. Dieses Buch ist eigentlich ganz zart, ganz sanft, menschenfreundlich. Und natürlich wird das in einer Frank-Hastorff-Inszenierung zu etwas ganz anderem. Da wird es laut, da wird viel gebrüllt, da wird gepöbelt, da wird gekeift. Da sind die Szenen immer so angelegt, dass sie sich möglichst schnell in eine aggressive Stimmung umsetzen lassen. Und dadurch entsteht eben so eine typische Castorf-Produktion, die aber mit dem Roman oder der Stimmung des Romans nur noch in Ansätzen zu tun hat. Jetzt nach der Pause im zweiten Teil wurde etwas mehr aus dem Roman tatsächlich auch gespielt. Man sollte vielleicht erwähnen, dass es nicht in dem typischen Bühnenbild stattfindet, wie man das kennt. Alexander Denitsch durfte diesmal kein Haus auf die Bühne stellen. Auf der Bühne ist fast nichts zu sehen. Die meisten Szenen spielen irgendwo hinter der Bühne oder unter der Bühne in einem zum Teil sehr bunt gestalteten Bühnenbild, das wir aber dann natürlich wieder nur über Videos zu sehen bekommen.
Und Sie haben ja schon gesagt, schauspielerisch hervorragende Leistung des ganzen Ensembles?
Ja, des ganzen Ensembles. Andreas Döhler muss man vielleicht hervorheben und eben unbedingt Artemis Schalkidu, die auch eine tatsächlich anrührende Szene einer jüdischen Frau spielt, die 1:1 aus dem Roman übernommen wurde im zweiten Teil. Das hat mich beeindruckt. Insgesamt ist das Ensemble stark, aber es muss in diesen Castorf-Klischees spielen. Und das hat mich doch an diesem Abend auch hauptsächlich gestört. Also das hat etwas von einem sehr effekthascherischen Attitüdentheater für mich, weil es vor allen Dingen darum geht, so eine antibürgerliche Grundhaltung, wie ich schon gesagt habe, auf die Bühne zu bringen, voll auszuspielen, mit sehr viel Nachdruck, sehr unsubtil. Da geht es auch um die politischen Botschaften. Auch da wird auf die aktuelle politische Lage Bezug genommen, aber natürlich alles andere als differenziert. Also da wird im Grunde genommen auch nur etwas populistisch immer wieder ins Publikum geschrien. Wir können mit eurer Politik nichts anfangen, ihr nutzt uns nur aus, ihr versteht uns nicht. Ihr seid nicht für uns da. Das richtet sich dann offensichtlich auch an die Politiker unserer Zeit. Aber es hat natürlich diese anarchische Kraft der klassischen Castorf-Abende. Aber mir ist es dann doch auf die Länge der Inszenierung gesehen ein bisschen zu undifferenziert und wieder zu laut, zu oberflächlich, brachial. Es gibt ein paar sensible, auch sentimentale Momente, aber das wird sofort wieder durch so eine Wüterei ersetzt. Es wird sofort mit etwas sehr Lautem, wahnsinnig Aggressivem beantwortet.
Liegt das jetzt an Berlin oder liegt es an Castorffs Fatalismus, dass alle Vorstellungen im Berliner Ensemble bis in den Oktober ausverkauft sind?
Ich glaube, das ist einfach der Mythos auch im Grunde genommen der Volksbühne, die er ja nicht bespielen kann. Im Moment ist da ja auch eine Leerstelle, auch durch den Tod von René Polisch. Es gibt eine Sehnsucht nach diesem klassischen Volksbühnentheater, das jetzt hier eben am Berliner Ensemble stattfindet. Und es ist ein klassischer Castorff-Abend. Und man merkt auch, dass sich die Geister scheiden. Es haben relativ viele Menschen die Veranstaltung verlassen. Auch nach der Pause sind viele nicht wiedergekommen. Andere sind absolut begeistert, weil natürlich diese anarchische Spielfreude der Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne, auch diese von Castorff typische Angewohnheit, Szenen endlos auszuspielen, sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, immer weiterzumachen. Es ist eben ein Abend, der heute wahrscheinlich über 5 Stunden dauern wird. Das ist etwas, wonach es doch eine Sehnsucht immer noch gibt in Berlin. Und so, insofern kann man auch verstehen, dass diese Vorstellungen ausverkauft sind, obwohl die meisten wahrscheinlich nicht bis zum Ende dann voll besetzt sein werden.
André Murmott nach der Premiere von Frank Castorffs Fallada-Inszenierung Kleiner Mann, was nun am Berliner Ensemble. Und Klaus Pukatzkis Rückblick auf die Themen der Zeitungsfeuilletons fängt nur melancholisch an.
Abschied vom Sommer, nahm der Berliner Tagesspiegel. Schönes Geräusch, der Nieselregen, freute sich Christiane Peitz über die ersten Boten einer besonders schönen Jahreszeit. Eine kleine Herbstmusik, rhythmisiert vom Ploppen einzelner schwerer Tropfen. Die Bäume verraten, dass sie bald bunt werden. Wir Menschen atmen auf, endlich keine Hitze mehr, keine dürstende Natur, keine staubtrockene Straßen. Da freuen sich nun auch alle Hundebesitzer wieder aufs regelmäßige Gassigehen. Jeder Hund spürt Gefahr besser als die beste Alarmanlage, klärte uns die Tageszeitung Die Welt über den Charakter der Vierbeiner auf. Ich staune immer über die Geduld des Hundes, meinte die Schriftstellerin Maxi Obexer im Interview. Wir Menschen sind schwer erziehbar für einen Hund. Bis wir etwas begreifen, dauert das oft so lange. Doch der Hund ist nicht nur geduldig, er ist auch treu. Und die Katze? Fragte die Süddeutsche Zeitung. Der Mensch liebt sie, solange sie sich in ihre Rolle als Besitztum fügt. Sie gibt ihm ein wohliges Gefühl, wenn sie sich kraulen lässt, wenn sie sein Futter, seine Liebe nimmt. In Wahrheit sind den Katzen ihre menschlichen Halter völlig egal. Futter und Liebe holen sie sich bei jedem freundlichen Nachbar, schrieb Aurelie von Blasekowitsch. Wer sich nun fragt, warum unsere Feuilletons sich so interessiert, unseren Haustieren zuwenden, der sollte einfach einmal in die Vereinigten Staaten blicken. Der Herbst ist die Zeit des Übergangs, des Umschwungs, hat Christiane Peitz im Tagesspiegel über die kommenden Wochen geschrieben, in denen sich entscheidet, wer der nächste Präsident oder vielleicht auch die erste Präsidentin der USA wird. Wir leben in der Zeit, so Aurelie von Blasekowitsch in der Süddeutschen, in der ein Bild von Taylor Swift mit einem flauschigen Kätzchen ausreicht, um ein mächtiges politisches Zeichen zu setzen. Die Pop-Ikone hatte ja auf Instagram zur Wahl der demokratischen Kandidatin Kamala Harris aufgerufen und dabei ihr Kätzchen Benjamin auf dem Arm getragen. Die Republikaner instrumentalisieren die Katze als politisches Symbol, stand in der Welt. So behauptet Trump etwa, Immigranten würden Katzen essen, gab Marie-Louise Goldmann uns einen Einblick, was Wahlkampf in den USA so alles bedeuten kann. Schon dieses Foto gilt als Statement, hieß es in der Tageszeitung Taz. Es kommentiert trocken eine Aussage von Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance, wonach Wählerinnen der Demokraten kinderlose Katzenladies seien, schrieb Julian Weber. Die kinderlose Katzenfrau ist zuletzt zu einer Zentralfigur in den politischen Debatten des US-Wahlkampfes geworden, so Aurelie von Blasekowitsch in der Süddeutschen. Als Feindbild für eine Politik, die es auf das Reproduktionsverhalten von Frauen abgesehen hat. Und kinderlos heißt extra unabhängig, was in manchen Psychen auch bedeutet extra bedrohlich. Egal, dass Kinderlosigkeit nicht bei allen Frauen eine freiwillige Entscheidung ist. Und mit welchen Haustieren werden bei uns in Zukunft die Wahlkämpfe geführt? Wie lässt sich erklären, dass eine weitgehend faschistische Partei wie die AfD ausgerechnet im Osten so viel Zuspruch erhält? Fragte die Wochenzeitung Der Freitag über Wähler, von denen die Älteren ja alle noch in der DDR aufgewachsen sind. Die DDR wird von der AfD und anderen Rechtsextremen überwiegend abgelehnt, schrieb Jens-Christian Wagner, auch wenn sie emotionale, nostalgische DDR-Bezüge durchaus nutzen, wie zuletzt Björn Höcke, als er auf einer Simson durchs Land zuckelte. Eine Simson ist übrigens ein Thüringer Kleinkraftrad. Die Geschichtsbilder der SED sind für diese Leute, da sie antiliberal aufgeladen sind, aber anschlussfähig und bilden zusammen mit klassisch-westdeutschen, geschichtsrevisionistischen Mythen ein aggressiv-ideologisches Gemisch, das den liberalen Rechtsstaat und die Erinnerungskultur zu delegitimieren versucht, meinte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Man hat es ihr leicht gemacht, lasen wir in der Süddeutschen über die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen. Denn keine der anderen Parteien hat sich die Mühe gemacht, ein kulturelles oder geistiges Fundament für ihre Programmatik zu legen. Keine hat die Präsenz in den sozialen Medien derart gepflegt und perfektioniert. Keine profitiert so sehr von internationaler Vernetzung, schrieb Nils Minkmar. Jahr um Jahr gab es Berichte Berichte über Hilfen aus Russland für die europäischen Parteien der extremen Rechten, sowohl finanzieller als auch digitaler Art. Konsequenzen hatte es keine. Und überzeugender für die Wählerschaft wäre natürlich auch, wenn sich die Ampelkoalitionäre nicht immer so laut streiten würden, wie das manchmal ja auch Vierbeiner machen, die sich beim Gassigehen begegnen. Kompromissbereitschaft zeugt von Selbstbewusstsein und Lernfähigkeit, wird uns allen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geraten. Ich verstehe nicht, wieso manche Leute es nicht schaffen, ein Mindestmaß an Kompromissfähigkeit aufzubringen, meint der Schweizer Theaterregisseur Rafael Sanchez. Was hören Sie? Lautet noch eine Frage an ihn. Seine Antwort: Radio Deutschlandfunk. Danke.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pukatzki in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.